Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Rahmen unserer Predigtreihe auf der Kirchgemeinde-Website möchte ich euch heute ein paar Gedanken zum Psalm 139 weitergeben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal mehr können wir auch in diesem Psalm 139 die theopoetische Kraft und die beeindruckende Variabilität und Spielfreude, sich in Sprach- und Gedankenbilder auszudrücken, bestaunen, wo ein typisches Merkmal ist für die literarische Gestalt von so vielen Psalmen. Die theologische Rezeption zur Wirkungsgeschichte von einigen Psalmen zeigt sich vor allem auch im Zweiten Testament, wo sich in Passionserzählung Jesu zahlreiche Zitate aus Psalmen wiederfinden. Die hochstehende sprachliche Ästhetik, die sich auch in den anthropologischen Dimensionen der Psalmen entfaltet, hat vor allem auch auf die moderne Lyrik, aber auch für die neuzeitliche Musik von Romantik, wo viele Psalmen vertont worden sind, eine sehr inspirierende Wirkung gehabt. Auch in der bildenden Kunst, von Spätantike bis in die Moderne, sind immer wieder Motive, die in den Psalmen dargestellt worden sind, aufgegriffen worden. Auch inhaltlich ist der Reichtum an Themen, ist die Darstellung von verschiedensten menschlichen Lebenserfahrungen und Gefühlszuständen beeindruckend gross. Die Beziehung zu Gott und zu den Menschen ist stets ein essentieller Bestandteil von diesen Texten. Es wird geklagt, es wird gelobt, es wird zweifelt, es wird gestritten und sogar verflucht. Es wird belehrt und beklagt, aber auch bittet und dankt und noch vieles mehr. In den zentralen Versen vom Psalm 139 beschreibt der Psalmbeter sein Staunen über Gottes unermessliche, für einen menschlichen Geist nicht erfassbare, schlicht und einfach unerklärliche Dimensionen, wo sich seine Gegenwärtigkeit bewegt, wo sich sein Handeln und Erschaffen, sein Denken und sich dem Menschen zuwenden, zeigt. Ausdruck von dem alles umfassenden Dasein Gottes im Leben vom Psalmbeter zeigen Begriffe, die der Verfasser verwendet. Gott erforscht ihn, kennt ihn, versteht alle seine Gedanken und Absichten, durchschaut ihn, ist mit allen seinen Wegen vertraut, kennt alle seine Worte, umschließt ihn, ist überall und immer bei ihm. Da gibt es keinen Ort, da gibt es keinen Bruchteil von einer Sekunde mehr, wo Gott nicht bei ihm wäre. Auch keine Gedanken mehr, wo sich der Psalmist vor Gott könnte verstecken oder sein Innerste, seine Herzgedanken und Seelennöte vor Gott könnte verbergen. Gott als sein Erschaffer, als sein Urgrund und sein ganzes Leben und sogar sein Nachleben bestimmende, unfassbare, aber erfahrbare Geheimnis ist allwissend, ist allgegenwärtig präsent im Leben von dem Mann. Die Begriffe allwissend und allgegenwärtig müssen wir aber auch sofort ein bisschen relativieren. Sie könnten nämlich dazu verleiten, dass wir durch die Verwendung von diesen Attributen Gottes ein allzu statisches Gottesbild in unseren Vorstellungen entwickeln. Nein, der Gott ereignet sich ständig und immer neu im Leben des Menschen. Der Gott ist äußerst dynamisch aktiv in seiner Zuwendung zu dem Mann, in seinem auf ihn zukommen, in seinen Rettungsdaten und reagieren auf die Klagen und die Bitten von dem Mann. Die Beziehung von Gott zu dem Mann und von dem Mann zu Gott ist also viel mehr ein dialogisches, ein gegenseitiges Geschehen, das sich dynamisch entwickelt und entfaltet. Und jetzt sind wir schon mitten im inhaltlichen Interpretieren von diesem Text. Der Psalm dient vielen Menschen als Gebetstext, wo ihnen Trost und Hoffnung und vor allem Geborgenheit und das Gefühl, behütet zu sein, vermittelt. Immer wieder wählen Eltern für die Taufe von ihren Kindern den Vers 5 als Taufspruch. Von hinten und von vorne umschließt du mich, legst auf mich deine Hand. Der umfassende Schutz Gottes wünschen sie sich für ihre jüngsten Familienmitglieder. In welchem Licht aber, liebe Gemeinde, lesen und verstehen wir die 18 Verse, die uns Franziska von Niederhäuserer Loschi vorgelesen hat, wenn wir uns die letzten Verse von diesem Text vor Augen führen? Dort steht unter anderem Folgendes. O, dass du, Gott, den Frevler umbrächtest. O, ihr Blutmänner, weichet von mir. Die von dir reden voll Trug, sich wahnhaft wider dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht verachten, die dich verachten. Und sieh, ob ich auf götzendienerischem Wege bin und leite mich dem immer geraden Wege. Liebe Gemeinde, da wird ganz offensichtlich ein Konflikt sicht- und spürbar, wo der Psalmbeter ganz direkt drin involviert ist. Der Mann liegt im Streit mit anderen Gläubigen, wo er mit scharfen Worten verurteilt. Aber in den letzten zwei Versen ist er sich offenbar auch nicht mehr so sicher, ob nicht auch er selber im Unrecht ist, beziehungsweise immer der absolut richtige Weg im Leben geht. Drum sagt er zu Gott, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne mein innerstes Begehren. Wenn wir die ersten 18 Verse von diesem Psalm im Licht von den letzten Versen bedenken, dann ist es nicht erstaunlich, dass einige Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler die absolute, umfassende Gegenwart Gottes im Leben von dem Psalmist auch als Anklage von dem Mann gegenüber Gott interpretieren. So verstanden wäre Gott ein Deus Judex, also ein richtender Gott, der immer und ewig ein scharfes, kritisches Auge auf den Mann wirft, wo ihn nie aus den Augen verliert und prüft, ob er noch auf dem richtigen, auf dem gottgewollten Weg im Leben ist. Auf dieser Interpretationslinie folgend fühlt sich der Psalmbeter von Gott bedrängt. Gott hat ihn in der Hand, der Mann kann sich vor Gott nie verstecken. Selbst im äußersten Meer würde die Hand Gottes ihn noch ergreifen und auch die Feisterin würde ihm keinen Schutz geben, weil auch die für Gott so hell ist wie das Licht. Gott soll darum auch seine innersten Gedanken überprüfen, damit er ja keinen Fehltritt macht, so wie seine Ärgsten finden. Ja, liebe Gemeinde, was machen wir jetzt mit dem Text? Schenkt er uns Geborgenheit, weil wir ihn positiv auf unser eigenes Leben hin verstehen und interpretieren? Oder schauen wir auf den Text so, wie eine Frau, die mir einmal anvertraut hat, dass sie sich ständig vor einem allgegenwärtigen, vor einem strafenden Gott fürchtet? Ein Gott, der sie ständig beobachtet und sie nie aus den Augen verliert und alles das sieht, was ihr im Leben misslingt, was sie, notabene nach ihrem eigenen Dafürhalten, falsch macht, wo sie sich angeblich schuldig macht, Gott und den Menschen gegenüber. Es scheint mir recht offensichtlich zu sein, dass sich in unserer eigenen Interpretation von diesem Psalm zu einem gewissen Teil auch unser persönliches Bild, das wir von uns selber und von Gott machen, abbildet. Wie stehen wir im Leben? Mit was für Augen schauen wir auf unser eigenes Leben und auf Gott? Verurteilen wir uns ständig selber, machen uns Vorwürfe, dass wir nicht genügen, dass wir die Sache nicht im Griff haben, so wie das von uns doch ganz sicher erwartet werden kann. Haben wir vielleicht sogar das Gefühl, dass wir immer irgendjemandem etwas schuldig bleiben, dass wir uns zu wenig bemühen, in der Familie, im Beruf, in unseren Beziehungen und gegen Gott gegenüber. Glauben wir zu wenig überzeugt und zweifeln stattdessen zu fest und zu viel? Denken wir das? Loben und danken wir denn genug? Oder sind wir einfach zu undankbar? Haben wir eigentlich unsere schlechten und sündigen Gedanken im Griff? Bitten wir bei Gott genug um Verzeihung? Oder werden wir doppelt schuldig, weil wir das alles auf die Seite schieben und verdrängen? Denken wir etwa so von uns selber? Liebe Gemeinde, in dem Psalm 139 dankt der Psalmist Gott, wie einmalig, wie unbeschreiblich schön er ihn geschaffen hat. Was für ein Wunder in dieser Welt sichtbar wird, in jedem Mensch, wo in die Welt hineingeboren wird. Ich danke dir, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke. Meine Seele erkennt dies sehr wohl, sagt uns der Psalmist. Das Wunder, liebe Gemeinde, vollbringt nach meiner Überzeugung nicht der Gott, wo in sich innen ein richtender, ein rächender oder strafender Gott ist. Nein, ganz im Gegenteil. Im Wunder vor gesamter Schöpfung wird auch für uns Menschen sichtbar, dass Gottes Liebe grenzenlos ist. Im Wunder, wo sich uns in jedem einzelnen Mensch zeigt, können wir eigentlich nur noch staunen. Darüber staunen, dass die Liebe Gottes unser Gesicht bekommen hat und mit unserem Leben eine konkrete Gestalt in dieser Welt. Und wenn jemand uns entgegnet und sagt, aber wir brauchen auch einen strafenden, einen richtenden Gott, wo bleibt sonst die Gerechtigkeit? Dann können wir vielleicht antworten. Du wirst die Welt gewinnen durch Liebe und Gericht. Du richtest im Verzeihen. Im Felde sprost die Saat. Wir wachsen und gedeihen, bis deine Ernte naht. Amen.